durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Und da setzen wir unsere Betrachtung des Epheserbriefs fort. In den letzten Kapiteln dieses Briefes hat der Apostel Paulus Wegweisendes zu sagen über die Beziehungen der Christen untereinander. Und was die soziale Gestaltung des Lebens angeht, gelten feste Maßstäbe, und zwar unabhängig vom gesellschaftlichen Status oder Stand. Die Beziehungen der Christen untereinander sollen geprägt sein von ihrem Glauben. Der Glaube soll sich also im alltäglichen Miteinander bewähren. Und zwar unabhängig davon, ob sich zwei Menschen innerlich sehr nahe stehen oder ob sie in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen. So beschreibt Paulus in Kapitel 6 des Epheserbriefes zum Beispiel das Verhältnis eines antiken Sklaven, der Christ ist, zu seinem Herrn. Dazu ist in den Versen 5 bis 8 Folgendes zu lesen. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Er sei Sklave oder Freier. Von Dienern, ja, von Sklaven, die hier angesprochen werden, ist zu erwarten, dass sie ihren Herren gehorsam sind. Und damit sind die Herren hier unten auf der Erde gemeint. Diener sind nicht dazu da, ihren Dienst mit einem Auge auf der Uhr zu verrichten oder nur dann wirklich zu arbeiten, wenn der Chef hinsieht. Sie haben nicht zu dienen, um den Menschen zu gefallen. Mit anderen Worten, sie sollen nicht dem Chef Honig um den Bart schmieren oder sich bei ihm lieb Kind machen. Der Dienst soll als der eines Dieners Christi getan werden, um so den Willen Gottes zu tun, und zwar mit ganzer Seele. Es gibt eine Verantwortung, die an einen Christen herangetragen wird, der als Arbeiter dient, und ebenso gibt es eine Verantwortung, die einem anderen zugemutet wird, der Geldgeber oder Betriebsleiter ist. Hier geht es also um das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Zur Zeit des Apostels Paulus bestand eine noch schärfere Teilung der Gesellschaft, als es bei uns der Fall ist. Es gab wirklich Sklaven und Herren. Denken Sie daran, dieser gesamte Abschnitt begann in Kapitel 5 mit Vers 21, der besagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das klingt ohne weiteres in Ordnung, jedenfalls im Blick auf den Sonntag, auf den Gottesdienst. Aber was ist mit Montagmorgen, wenn wir zur Arbeit gehen? Christen, die für einen Fabrikbesitzer arbeiten, der auch Christ ist, werden keinen Obmann vorschicken müssen, damit er zum Inhaber der Firma geht und ihm sagt, was zu tun ist. Ich weiß von mehreren Unternehmen, die von engagierten Christen geführt werden. Die haben sogar Gebetszeiten innerhalb der Arbeitszeit eingerichtet und sie zahlen ihren Beschäftigten Lohn, während sie daran teilnehmen. Auch materiell geht es ihnen nicht schlecht, sie werden gut bezahlt, weil Gott das Unternehmen offenbar segnet. Sie brauchen keine Gewerkschaft. Ein Mitarbeiter hat einmal zu mir gesagt, wenn wir nach Gewerkschaftsordnung handelten, würden wir nicht das machen, was wir hier machen. Nicht zu vergessen, ich rede dabei über Christen, über christliche Arbeitnehmer und einen christlichen Firmenboss. Damit sind hier die beiden Seiten der Medaille beschrieben. Das ist das Wesentliche. Es wird geschätzt, dass etwa 1 bis 1,5 Millionen Menschen damals im Römischen Reich als Sklaven lebten. Das Christentum hat das Übel der Sklaverei zu dieser Zeit nicht in Angriff genommen, sondern der christliche Glaube erreichte die Sklaven in ihrer Erniedrigung, ganz unten, und richtete sie gewissermaßen auf, um ihnen die Freiheit in Christus zuzusprechen. Das Wesen des Evangeliums verurteilt die Sklaverei. Und schließlich brach es auch die Ketten der Sklaverei ganz real an den Körpern der Menschen und kappte dann auch die Fesseln in den Köpfen und Seelen. Scharen von Sklaven kamen zu Christus, wie wir aus dem Römerbrief Kapitel 16 erkennen können. Viele von denen, die dort erwähnt werden, waren Sklaven oder Mitglieder der Prätorianergarde, die vom römischen Kaiser eingesetzt wurde. In unserem Bibeltext aus dem Epheserbrief schreibt Paulus: Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren. Beachten Sie bitte, dass hier vom Gehorsam die Rede ist. Dies zeigt, dass das Christentum nie zur Revolution gegen die böse Praxis der Sklaverei aufgerufen hat. Es wurde aber ein Evangelium gepredigt, das umwälzender war, als je eine Revolution hätte sein können. Revolutionen hatten immer üble Nebenwirkungen und hinterließen von Zeit zu Zeit Bitterkeit und Hass. Das Evangelium Christi jedoch wird die trennende Wand zwischen den Menschen zerbrechen. In unseren Tagen betrifft das vor allem Vorurteile und Diskriminierung und wird sie durch echte brüderliche Liebe ersetzen. Ja, wenn doch das Wort Gottes gepredigt würde, wie zu Zeiten des Apostels Paulus, und wären doch all diejenigen, die behaupten, Christen zu sein, gehorsam und treu zu allen, denen sie Gehorsam und Loyalität schulden, dann würde das auch heute die Gesellschaft verändern. Ein Mensch ist nicht etwa Christ, wenn er ein Bekenntnis zum Christentum ablegt und sich selbst ein Kind Gottes nennt, womöglich nur am Sonntag, sondern, ob es uns gefällt oder nicht, ob jemand ein echter Christ ist, offenbart sich zum Beispiel an seiner Treue dem Arbeitgeber, der Familie, der Gemeinde und auch dem Pastor gegenüber. Wenn ein bekennender Christ in diesen Bereichen seines Lebens untreu ist, besteht die Gefahr, dass er auch gegenüber Christus untreu wird. Er ist dann sehr wahrscheinlich kein glaubwürdiger Zeuge für Christus. Die Formulierung »Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren« bedeutet jedoch nicht eine erbärmliche und falsche Kriecherei vor den Herren, sondern es bedeutet, ihnen mit Respekt und Würde zu begegnen. Und der Zusatz »In Einfalt eures Herzens« hat die Bedeutung »ohne den Makel der Doppelzüngigkeit«. Es sollte kein Doppelspiel sein. Also kein Stiefellecken beim Arbeitgeber, wenn er anwesend ist, um gleich darauf, sobald er weg ist, schlecht über ihn zu reden oder ihm auf irgendeine Weise zu schaden. Solche Dinge sollten im Leben eines Christen nicht vorkommen. Des Weiteren heißt es in unserem Bibeltext, ein Diener soll den Gehorsam ausführen als dem Herrn Christus. Das zeigt, dass der Sklave emporgehoben wird, von dem Tiefpunkt der Erniedrigung, wo er missmutig so wenig wie möglich gearbeitet hat, und auch nur dann, wenn ihn sein Herr beobachtete. Jetzt ist er der Diener Christi, und Christus hat ihn freigemacht. Er soll höher sehen, über den irdischen Meister hinaus, indem er seinem Herrn im Himmel zu gefallen sucht. Ein irdischer Meister konnte nur Kontrolle ausüben über den Körper der Sklaven. Die Diener Christi haben dagegen ihre Seelen Christus gegeben und damit das Ganze ihrer Persönlichkeit. Denken Sie daran, dass sich Paulus selbst ein Leibeigner Jesu Christi nannte. In Vers 7 schreibt der Apostel, tut euren Dienst mit gutem Willen. Und das zeigt, dass die Haltung ein Spiegel ist für jeden Dienst eines Christen. Wenn ein Kind Gottes, ob Sklave oder Meister, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, dahin kommt, wo es das Motiv seines Lebens ist, Christus zu gefallen, dann werden die zwischen Vermögen und Arbeit gestellten Hürden leicht überwunden. In unserer Zeit gibt es eine neue Art von Sklaverei, und die schreckt die Völker der Welt auf. Ich meine damit eine Sklaverei, die nicht nur den Körper, sondern den Geist betrifft. Eine solche Sklaverei ist weit gefährlicher und schädlicher als die des einstigen Römischen Reiches. Wovon rede ich? Nun, unzählige Menschen sind heute bereit, jedes Opfer zu bringen für fremde Religionen und Ideologien, die unfreie Sklaven aus ihnen machen. Ich habe einmal vor einer Gruppe von christlichen Studenten gesprochen, die im Hauptfach politische Ökonomie studiert haben. Einer von ihnen sagte mir, Früher habe ich gedacht, wir könnten die Wirtschaft so beeinflussen, dass wir jeden Menschen wohlhabender und glücklich machen. Doch nun weiß ich, dass nur Christus in der Lage ist, diese Art von Gesellschaft hervorzubringen. Das bedeutet nicht, dass wir daran nicht arbeiten sollten. Aber uns sollte bewusst sein, dass unser Bemühen begrenzt ist und nur Christus kann es tun. Was kann einem Menschen die Fesseln brechen? Nur die Kraft des Evangeliums Christi. Er wird euch frei machen. Im Johannesevangelium lesen wir, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Es ist Christus, der Freiheit anbietet. Liebe Hörer, denken Sie heute an die Tausenden, die in der Falle von Drogen und Alkohol sitzen. Es gibt auch bei uns Sklaverei auf allen Seiten. Wir sollten Sklaven Christi sein und nichts anderes. Denken wir an Saulus von Tarsus. Er war Sklave einer Ideologie gewesen. Er war Pharisäer. Doch als er zu Christus fand, wurde er freigemacht. Damit hatte er allerdings einen neuen Meister und ließ sich sagen, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Er wurde zum Leibeigenen Jesu Christi. Der Herr hat seinen Mitarbeitern eine hohe Position gegeben. Er hat rechtschaffene Arbeit zu bieten. Er macht keinen Unterschied, ob einer in einer Bank arbeitet, einen Graben aushebt, eine Tätigkeit verrichtet im Büro, Bergbau betreibt in den Tiefen der Erde oder Landwirtschaft an der Erdoberfläche. Wer ein Kind Gottes ist, kann sagen, ich diene dem Herrn Jesus Christus. William Carey war ein Schuster, der sich für die Außenmission bewarb. Jemand fragte ihn, was ist Ihre Berufung, und meinte ihn zu erniedrigen, weil er kein ordinierter Geistlicher war. Doch Carey antwortete, meine Berufung ist, dem Herrn zu dienen, und ich fertige Schuhe zum Begleichen der Kosten. Oh ja, er war ein Diener Christi. Gäbe es doch mehr Leute nach der Art dieses Mannes, es würde das ganze Arbeitsleben verändern. In Vers 9 unseres Bibeltextes wechselt Paulus nun die Perspektive. Er schreibt, und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das Drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Jetzt wird also auch etwas zu den Dienstherren gesagt. Wenn sie ein Arbeitgeber sind, dann sind sie vor Christus nur wie ein zusätzlicher Mann. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Was er gesagt hat zum Thema Arbeit, gilt auch für sie. Sie werden unter der gleichen Kategorie eingeordnet, da sie auch einen Meister haben. Und ihr Meister, das ist Christus. Dies beschreibt das christliche Verhältnis von Kapital und Arbeit. Die Verpflichtungen bestehen gegenseitig. Dienstherren haben nicht ihre Position auszunutzen. Sie sollen nicht ihre Macht missbrauchen, nicht drohen. In der Gegenwart Christi stehen Meister und Knecht auf der gleichen Stufe. Sie sind Brüder in Christus. Wir finden eine sehr praktische Demonstration dieser Tatsache im Brief des Paulus an Philemon. Dieser war ein Meister, der einen Sklaven namens Onesimus hatte. Onesimus jedoch war seinem Herrn weggelaufen, und nach dem damaligen Recht hätte sein Herr ihn zu Tode bringen können. Doch nachdem Onesimus sein Leben Christus anvertraut hatte, schickte ihn Paulus mit jenem Brief an Philemon zu seinem Herrn zurück. Paulus schrieb, denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer Christen sind, sind sie Brüder. Und nun sagen Sie mir nicht, das Christentum sei nicht praktikabel. Es ist ganz praktisch und es wird gelingen. Ein großartiger chinesischer Christ, der in den USA studiert hatte und das Land recht gut kannte, sagte einmal, es ist nicht so, dass in Amerika das Christentum gewogen und für zu leicht befunden wurde. Das Problem besteht darin, dass man noch nie so richtig ausprobiert hat, es auch in die Praxis umzusetzen. Das ist heute noch immer das Problem. Wir haben es hinter bunten Kirchenfenstern verwahrt. Ich kann Ihnen sagen, wenn sich das Christentum nicht aus dem Heiligtum heraus, nach draußen, in die Welt hinein bewegt, dann ist da etwas radikal falsch. Der Glaube an Jesus Christus wird sich auch auswirken auf die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Kapitels. Es geht um die christliche Gemeinde, die ein guter Kämpfer, ein guter Soldat Jesu Christi sein soll. Wir haben ja bereits einen Christen in seinen Beziehungen betrachtet. Gott beginnt mit ihm in seinem Zuhause. Dann hat Gott ihm etwas darüber zu sagen, wenn er sich hinausbewegt in die Welt, wo er entweder ein Angestellter oder ein Arbeitgeber ist. Egal ob das eine oder andere, er soll als Kind Gottes zum Wohl der gegenwärtigen Gesellschaft beitragen. Er soll sich aktiv einbringen auf die eine oder andere Weise. Jetzt erfahren wir von den Feinden eines Kämpfers oder eines Soldaten. Seine Aufgabe besteht nämlich darin, einen Kampf zu bestehen. Eines der Dinge, die heute manchmal nicht verstanden werden, ist, dass ein Kind Gottes in einem Kampf steht und dass sich dieser Kampf entlang geistlicher Linien bewegt. Ich bin der Meinung, wenn die Pflichten, die an der Tagesordnung sind, nicht treu erledigt werden, kann es zu keinen großen geistlichen Siegen kommen, wenn es um viel größere christliche Ziele geht. Anders ausgedrückt, wenn Sie nicht ein Leben führen, das Christus gefällt, verschwenden Sie Ihre Zeit, wenn Sie christliche Konferenzen und Bibelstunden besuchen. Nicht selten sehen wir in christlichen Kreisen Anzeichen von Bitterkeit, Giftigsein und Hass, und das trägt der Gemeinde Christi viele Wunden ein. Warum ist es so, dass man so viel erhabene Lehre und zugleich so ein niedriges Niveau im Leben haben kann? Nun, es gibt zu viele Menschen, die vom Kopf her rechtgläubig sind, aber in ihren Füßen sind sie liberal. Es ist sehr gefährlich zu denken, alles, was wir brauchten, wäre nur Kopfwissen. Mit den richtigen christlichen Vokabeln können wir zwar unsere Position deutlich und klar ausdrücken, aber dennoch können wir zugleich gedankenlos unser christliches Leben führen. Wer dies tut, hat aber nicht verstanden, wo der geistliche Kampf zu führen ist. Ich glaube nicht, dass der Teufel sich auf die Nachtclubs konzentriert oder auf heruntergekommene Gegenden, die Unterwelt oder auf die Mafia. Ich glaube, er ist am Sonntagmorgen auf die Kirche konzentriert. Er arbeitet an der geistlichen Front und anscheinend sind sich zu viele verschlafene Christen dessen gar nicht bewusst. Zu viele Christen fordern die Schließung eines verrufenen Nachtclubs, während sie es eigentlich nötig hätten, ihre Münder voll Tratsch und Schimpferei zu schließen. Der Teufel arbeitet in einem Bereich, wo wir am wenigsten erwarten, ihn dort zu finden. Er ist nicht unbedingt im Vergnügungsviertel der Stadt am Samstagabend, sondern er geht früh ins Bett, um am Sonntagmorgen die Gottesdienstbesucher in den Blick zu nehmen. Der geistliche Kampf wird dort gekämpft, wo immer ein Mensch das Wort Gottes verkündet, wo eine Gemeinde für das Wort Gottes einsteht. Das ist der Ort, den der Teufel zerstören will, und das ist der Ort geistlichen Kampfes. Manchmal ist der gefährlichste Ort, wo ich als Christ sein kann, der Gottesdienst am Sonntagmorgen. Wo war der gefährlichste Ort in Jerusalem in der Nacht, als Jesus verhaftet wurde? War es dort, wo die Pharisäer waren? War es bei den Halsabschneidern der Unterwelt? Nein, der gefährlichste Ort war der Abendmahlsaal mit Jesus. Wissen Sie warum? Es wird gesagt, dass der Teufel es Judas Iskariot eingegeben hat, an Jesus Verrat zu begehen. Der Teufel war jedenfalls da, schon bevor sie Abendmahl feierten. Doch in dem Saal verfestigte sich der Gedanke, Jesus zu verraten. Ich glaube, dass sowohl Judas Iskariot als auch Simon Petrus zu Zeugen dafür wurden, dass hier, neben Gethsemane, der gefährlichste Ort jener Nacht in Jerusalem war. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich den Epheserbrief irgendwann zu Beginn meiner Auslegung mit dem Buch Josua verglichen habe. Was das Buch Josua im Alten Testament ist, ist der Epheserbrief für das Neue Testament. Josua führte die Israeliten durch den Jordan in das Land Kanaan, und dort gab es Feinde. Manche Kämpfe mussten ausgefochten werden, und es galt, den Sieg davon zu tragen. Als Josua das verheißene Land betrat, gab es drei Feinde, die ihm gegenüberstanden. Zuerst war da die Stadt Jericho, mitten auf seinem Weg. Jericho steht für die gegenwärtige Welt. Was Jericho für Josua war, ist die Welt für die Christen. Josua erhielt die Weisung, um die Stadt herum zu marschieren, nicht sie zu bekämpfen. Wir können die Welt nicht überwinden, indem wir die Welt bekämpfen. Es wäre ein Fehler, wenn wir dieser Methode folgten. Im ersten Johannesbrief heißt es dazu: Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Die einzige Art, wie wir die Welt überwinden können, ist durch unseren Glauben und durch unser Gottvertrauen. Ein weiteres Zitat aus dem ersten Johannesbrief: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Die Dinge der Welt werden vergehen, und das Kind Gottes ist nicht dazu da, sie zu lieben. Der zweite Feind, mit dem Josua damals konfrontiert wurde, war die kleine Stadt Ai. Ai repräsentiert das Fleisch. Josua dachte, es wäre leicht, die Stadt Ai zu besiegen, und so schickte er eine kleine Abteilung, und die wurde regelrecht zurückgepeitscht. Als sie zurückkehrten, neigte Josua sein Gesicht nach unten und begann vor Gott zu wimmern und zu weinen. Gott sagte ihm: Steh auf, warum liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Und diese Sünde musste bekannt und weggeräumt werden, bevor Gott Israel den Sieg geben würde. Und das ist, was Sie und ich tun müssen, um das Fleisch zu überwinden. Viele Christen sind vom Fleisch besiegt worden. Ihr Temperament hat sie überwältigt. Sie werden zum Beispiel von der Tratscherei niedergestreckt. Ein Christ kam zu mir und sagte: Warum in der Welt ist es so, dass ich auch weiterhin bei so gut wie allem lüge? Nun, das ist eben das, was das Fleisch tun möchte. Das Fleisch erringt den Sieg über viele von uns, sage ich Ihnen. Die Stadt Ai repräsentiert das Fleisch. Dann hatte Josua drittens auch noch mit den Gibeonitern zu kämpfen. Sie waren kluge, gerissene Schurken. Sie wohnten nur um die Ecke, aber sie nahmen altes, verschimmeltes Brot und trugen abgetragene Schuhe und ließen alles so aussehen, als ob sie von einer langen Reise gekommen wären. Sie kamen ins Lager, wo Josua war, und sagten: »Bruder, wir haben von euch gehört. Oh, wir haben gehört, wie Gott euch aus Ägypten befreit hat und euch Siege gab über Sihon und Og, und wir wollen mit euch einen Vertrag abschließen. Wir möchten eure Freunde sein.« Das ist die Art und Weise, in der der Teufel sich uns nähert. Er ist der Verführer, und er lässt seine Untergebenen wie Engel des Lichts erscheinen. Jemand beschrieb den Führer eines Kultes mit den Worten: »Ich höre diesen Mann zu, er ist so anziehend, so sympathisch, er ist wirklich wunderbar, und was er sagt, begeistert mich.« Doch hören Sie, was die Bibel dazu sagt: »Der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen, als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken.« Glauben Sie, der Teufel klopft an Ihre Tür und sagt: »Hören Sie, ich bin der Teufel, ich bin hier, um Sie mitzunehmen, ich bin hier, um Sie zu täuschen?« Offensichtlich ist das nicht die Art und Weise, mit der der Teufel sich Ihnen nähert. Er wird jede mögliche Art und Weise verwenden, um Sie zu täuschen. Er kann jemanden schicken, um an Ihre Tür zu klopfen und Ihnen Literatur anzubieten, die nur vorgibt, die Bibel zu erklären. Oder er kann sich Ihnen nähern, wenn Sie in einer Gemeinde sind, die zum Beispiel sehr liberal ist, indem er zu Ihnen sagt: »Denk daran, Opa hat eine Bank in der Kirche gespendet, und das Fenster dort ist nach deiner Großmutter benannt. Du kannst es dir nicht leisten, diese Gemeinde zu verlassen, weil Opa so viel hier investiert hat.« Das Wort Gottes jedoch sagt: »Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr.« Und der Teufel sagt: »Aber wir brauchen dich hier wirklich, also warum willst du nicht einfach da bleiben?« Sie sehen, er ist sehr raffiniert. Die Gibeoniter täuschten Josua und er schloss einen Bund mit ihnen. Sie waren diejenigen, die ihn in Schwierigkeiten brachten. Bei der Stadt Ai musste die Sünde ehrlich bekannt werden, bevor Gott den Israeliten den Sieg gegeben hat. Und das ist auch die Art, wie wir das Fleisch überwinden können. Aber was ist mit den Gibeonitern? Josua schloss ein Bündnis mit ihnen und sie machten ihm Mühe. Wenn wir uns mit dem Satan zusammentun, werden wir uns bald als Besiegte sehen. Was können wir tun? Eines kann ich Ihnen sagen, wir können ihn nicht selbst überwinden. Sie und ich, wir sind dem Teufel in keiner Hinsicht gewachsen. Wir sind nicht einmal dazu berufen, den Teufel zu bekämpfen, sondern uns wird zugesagt, dass Gott für uns kämpfen will. In dieser Sendung haben wir erfahren, es kommt darauf an, an der richtigen, an der von Gott gewünschten Stelle zu kämpfen. Insbesondere den Teufel können wir nicht selbst überwinden. Wir sind ihm in keiner Hinsicht gewachsen. Aber dazu sind wir auch nicht berufen, sondern Gott wird für uns kämpfen. Dieser Gedanke wird uns noch beim weiteren Lesen des Epheserbriefs beschäftigen. Dann wird es darum gehen, mit welchen Waffen uns Gott ausrüstet. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören und Gott befohlen.